Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Herzlich willkommen zu Breitband, heute mit Christian Grasse und
Christine Watti. Schönen guten Tag. Und sehr gerne hätten wir Ihnen heute auch noch hier im Studio ihn präsentiert, den Inbegriff der Moderne, der Zukunft von technischen Entwicklungen im Haushalt, den sprechenden Kühlschrank.
Der hat leider, hast du zumindest behauptet, Christine, keine Zeit, denn er muss wahrscheinlich Essen bestellen und hat auch gerade festgestellt, dass die Milch alle ist, aber Spaß beiseite. Dieses Bild eines sprechenden, smarten Kühlschranks ist tatsächlich das beliebteste Erklärbeispiel dafür, was ein Smart Home eigentlich ausmachen könnte. Ein mitdenkendes Zuhause voller Geräte, die uns das Leben erleichtern sollen.
Und die auch irgendwie mit uns reden und dann mit uns leben. Unser Thema heute also das Smart Home. Neben Modernitätsglitzer und Begeisterung aber bringen wir auch Skepsis mit ins Spiel. Mehr gleich hier in Breitband, dann auch ein Gespräch über die möglichen Grenzen von Technik in unserer Privatsphäre und mit dem Künstler und Critical Engineer Julian Oliver.
Und wir bekommen auch gleich noch Besuch hier im Studio und zwar von Raul Krauthausen vom Verein Sozialhelden. Mit ihm werden wir sprechen über die App Wheelmap. Die soll die Zugänglichkeit öffentlicher Orte für Menschen mit und ohne Behinderung weltweit transparenter machen. Gerade ist die Plattform 5 Jahre alt geworden.
Und los geht's mit einem Künstler, der von sich behauptet, ich bin süchtig nach Wandel. Das sagt der kanadische Musiker Hadrian, der den Klang auf seiner aktuellen Cell-EP als Ice-Pop bezeichnet. Wir hören den Track Just Human. Zukunft können wir eigentlich immer döver werden, denn dann werden viele der uns umgebenden Geräte mitdenken. Sie wissen dann, wann wir zu Hause sind, in welchem Raum wir uns befinden. Sie wissen automatisch, ob wir Musik oder Nachrichten hören wollen und spielen dies genauso automatisch dort ab, wo wir uns aufhalten. Und unsere Türschlösser beispielsweise wissen dann, wer vor der Tür steht und wer wann nach Hause gekommen ist.
Ja, das klingt faszinierend auf der einen Seite, aber auch irgendwie ziemlich gruselig, oder?
Ja.
Also für die meisten Menschen klingt das wahrscheinlich auch noch sehr nach Science Fiction. Man muss aber sagen, das ist es nicht mehr. Unser Kollege Jochen Dreier hat mit Menschen gesprochen, die schon heute in einem Haus leben, das für seine Bewohner mitdenkt.
Und eines meiner Highlights, das kann ich dir gerade noch kurz zeigen, da habe ich nämlich, warte mal, siehst du das? Ja, das ist sozusagen eine physische Klingel, wie man sie so kennt, und drunter ist ein Arduino, der das Signal aufnimmt, ne, und an das Haussystem weitergibt, sodass dann andere Sachen darauf reagieren können.
Stefan Noller ist Internetunternehmer und Fachmann für Online-Werbung und hat sein Haus zu großen Teilen intelligent gemacht. Bei einer kleinen Führung durch seine Räume in Köln, natürlich nicht physisch, sondern ganz smart, virtuell via Videochat, erklärt er die Funktion. Die Türklingel, die Benachrichtigung auf sein Handy schicken kann, wenn jemand vor der Tür steht. Die Fußbodenheizung für den Kaninchenstall im Garten, wenn die Temperaturen eisig werden. Die Heizung im Bad, die den Raum genau dann aufgewärmt hat, wenn er mit seinen Kindern in der kalten Jahreszeit vom Hockeytraining heimkommt. Das alles fing mit einem Umzug in das neue Haus an.
Wir sind nach Köln gezogen von Berlin, ne, und Haus renovieren lassen und hatten so eine Fußbodenheizung im Bad, wo dann der Elektriker so einen Standardcontroller in die Wand reingebaut hat, der völlig albtraumhaft zu bedienen war. Ne? Und in dem Moment dachte ich, das will ich weghaben, ne? Und mit einem Raspberry steuern. Ne? Das war sozusagen so die Idee. Das war auch irgendwie einfach ein toller Moment. Ja? So das Gefühl, weg mit dem Scheiß selber sozusagen die Kontrolle übernehmen.
Das Smart Home, das vernetzte Zuhause. Was Stefan Noller sich selbst baut, ist ein Riesen-Zukunftsmarkt. Immer mehr Geräte werden angeboten, die untereinander und meist auch mit dem Internet verbunden sind. Von der Glühbirne über die Heizung zum Auto. In Werbespots wird dafür mit Sicherheit oder dem Aspekt des Energiesparens geworben. Auch Marco Maas, Datenjournalist aus Hamburg, hat seine Wohnung smart gemacht. Über 100 Dinge sind bei ihm vernetzt. Er nennt sie deshalb seine Sensorenresidenz. Mit Energiesparen hat das allerdings herzlich wenig zu tun.
Die Geräte, die da betrieben werden, die haben in der Summe eine Energiebilanz, gerade auch wenn man die Herstellung dieser Geräte mit einberechnet, die abenteuerlich sind. Also ich möchte nicht mehr missen, was ich mir da zusammengebaut habe. Also einfach im Bett zu liegen und zu gucken, ist alles Licht aus, oder im Ausland zu sein und zu sehen, scheiße, das Fenster ist auf, aber die Heizung ist an und ich kann es von hier aus an- und ausmachen. In der Summe überwiegt dann doch der Spielcharakter und der Komfortcharakter.
Als Datenjournalist hat Marco Maas aber auch ein berufliches Interesse. Für eine kurze Artikelserie bei Spiegel Online analysierte er alle Daten, die seine Wohnung aufzeichnet. Die Ergebnisse sind geradezu erschreckend. Wie seine Freundin und er zusammenleben, welche Gewohnheiten sie haben, wer wann in welchem Raum war oder nach Hause gekommen ist, all das lässt sich nachvollziehen.
Diese Geräte kommen auf jeden Fall in unseren Alltag rein, ob wir wollen oder nicht. Die übernächste Lampe und der übernächste Fernseher werden smart sein. Wir können diese Sachen nutzen, wir können sie auch wahrscheinlich mit Aufwand ausschalten, aber prinzipiell wird unsere Infrastruktur eine, die immer mehr smarte Geräte hat und damit natürlich auch dieses Datenproblem transportiert. Und was da wie mit wem zusammenfunkt, das ist für einen Laien überhaupt nicht absehbar.
Die ständige Beobachtung unseres Verhaltens in unseren Wohnräumen durch diverse Geräte, Computer und im Zweifel auch externe Unternehmen wird aber nicht nur unseren Energieverbrauch oder unsere Mediennutzung ändern, sondern auch das zwischenmenschliche Zusammenleben. Ist die jugendliche Tochter wirklich um 12 nach Hause gekommen? Das smarte Türschloss meldet es dem elterlichen Smartphone. Warst du wirklich allein, als ich beruflich auf Reisen war? Die CO2-Werte des Schlafzimmers erzählen eine andere Geschichte.
Teilweise ist es schon so, dass ich meine Freundin anchatte, wenn sie nach Hause kommt und wenn sie dann 20 Minuten nicht reagiert hat, dann frage ich schon, sag mal, wieso antwortest du eigentlich nicht? Und dieser Rechtfertigungsdruck ist etwas, was ich eigentlich ziemlich bedenklich finde.
In den Gesprächen mit den beiden Smart-Home-Pionieren fallen immer wieder Worte wie bedenklich, fragwürdig oder gruselig. Gleichzeitig sind beide aber hellauf begeistert von den technischen Möglichkeiten. Marco Maas hat beispielsweise gerade schon wieder 10 neue vernetzbare Dinge für sein Zuhause gekauft.
Faszination und Skepsis, so kann man das vielleicht zusammenfassen. Und diese Ambivalenz herrscht auch bei uns hier im Studio. Interessant daran ist ja, dass solche Szenarien vor ein paar Jahren noch undenkbar waren, nicht nur technisch, sondern auch gesellschaftlich. Und gleich sprechen wir genau über diese Ambivalenz. Wir haben den überwachungskritischen Medienkünstler Julian Oliver besucht.
Vorher machen wir aber noch einen Sprung nach Seoul, und zwar in ein koreanisches Kellerstudio. Dort produziert die Band Nice Legs Basement Pop, also Kellerpop. So nennen die Koreaner die Musik auf ihrem Mini-Album Lullaby Land, und daraus hören wir ihr Stück 2.
Thank you.
von Nice Legs aus Südkorea. Die Musik der Band erschien nicht nur digital als Download im Netz, sondern auch auf Musikkassette. Und zwar beim slowenischen Kassettenlabel Z-Tapes oder C-Tapes. Links gibt's wie immer auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ja, und apropos Musikkassetten, die haben ja mehr oder weniger das wirklich erste mobile Musikmedium möglich gemacht, den Walkman natürlich. Und man muss feststellen, dass im Rückblick waren Kassetten und Walkman ja nicht wirklich smart und auch nicht vernetzt. Das ist heute natürlich anders, dass Geräte mit dem Internet verbunden sind und unzählige Daten sammeln, das ist heute ja fast schon der Status quo. Smartphones, intelligente Stromzähler, WLAN, Türschlösser, das alles sind nur einige Beispiele und es werden immer mehr.
Ich habe gerade noch gedacht, übrigens, Christian, Kassetten waren vielleicht nicht vernetzt, aber mir fiel sofort ein, die waren immer verschwurbelt und verdreht und die Bänder waren verknotet und so weiter. Einer, der aber diese Entwicklung in der vernetzten Geräte kritisch hinterfragt, das ist der neuseeländische Medienkünstler Julian Oliver. Seine Werke, die sind gleichermaßen überwachungskritische Kunstobjekte und Werkzeuge für mehr Privatsphäre. Sein Cyborg Unplug sieht aus wie ein Mini-WLAN-Router. Damit können Nutzer unliebsame Geräte aus dem eigenen Heimnetzwerk aussperren. Es ist so eine Art digitaler Wachschutz.
Ja, und ich habe Julian Oliver in seinem Berliner Werkstattatelier besucht. Das ist ein ehemaliges Ladengeschäft und es ist vollgestopft mit Werkbänken, Lötstationen und jede Menge elektronischer Bauteile und Computereinzelteile. Und an der Wand, da hängen zum Beispiel auch Skizzen seines Cyborg-Unplug. Und das Gerät haben wir hier bei Breitband vor knapp einem Jahr vorgestellt. Und deshalb wollte ich zuerst von ihm wissen, ob er die Funktion dieses Geräts mittlerweile auch auf Smart Homes ausgeweitet hat.
Yes, well, Cyborg Unplug has been in continuous development.
Cyborg Unplug ist stetig weiterentwickelt worden, seit wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Es gibt mittlerweile auch andere Bedrohungsszenarien, denen Menschen ausgesetzt sind.
That represent a threat to people has also changed throughout. We're now seeing quite a problem in Airbnb.
Wir wissen zum Beispiel von Problemen bei Airbnb, wo Leute in den Wohnungen anderer Menschen unterkommen und ohne ihr Wissen von Dropcams und anderen kabellosen Kameras beobachtet werden. Cyborg Unplugged wird dadurch zu einer Art Sicherheitsgerät für Reisende. Ich habe noch mehr Kameras in Cyborg Unplug eingetragen, die normalerweise für Heimüberwachung und so benutzt werden. Ich habe die hinzugefügt, damit sie wenigstens gefunden werden können, auch wenn sich die Benutzer vielleicht dann dagegen entscheiden, sie aus dem Netz zu entfernen.
Was halten Sie von den Smart-Home-Konzepten, ganz im Allgemeinen gesprochen? Wird dadurch unser Leben eher verbessert oder sind das Vorboten einer dystopischen Zukunft ganz ohne Privatsphäre?
I think it presents certainly a great deal of whole new challenges for privacy.
Ich denke, es gibt jede Menge neue Herausforderungen für Privatsphäre, falls wir Privatsphäre ernst nehmen wollen. Gleichzeitig müssen wir uns fragen, was für ein Smart Home wollen wir haben? Wollen wir ein Dump Home oder wirklich ein Smart Home? Die Idee, dass Verbindungen immer gut sind, das ist eine typische Silicon Valley Idee, die sollte uns suspekt sein. Wir sollten uns fragen, wohin sind wir verbunden und warum?
So we can have a smart home that, for instance, hosts.
Wir könnten zum Beispiel ein Smart Home haben, das die Daten nicht in der Cloud, sondern bei uns zu Hause verwaltet. Es gibt keinen Grund, das nicht bei uns zu Hause zu tun. Es könnte also Smart Home Produkte geben, die die Daten bei uns vor Ort speichern.
Actually physically at the site, and then a person can connect to that home server when they are abroad.
Dann kann der Nutzer sich auch aus dem Ausland einloggen, wenn er mag, und schauen, ob zu Hause alles in Ordnung ist oder so und bestimmte Funktionen an- oder abschalten. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass das alles außerhalb des Rechtssystems, in dem der Nutzer Steuern zahlt, gespeichert wird, verwaltet von Leuten, die ihm fremd sind, für Zwecke, die er nicht kennt. Die Idee, dass Cloud und Smart Home zusammengehören, sollte uns allen suspekt sein.
The idea that the cloud is a necessary partner in crime, you might ask, in the smart home industry needs to be held in suspicion too.
Trotz aller Probleme und Datenschutzbedenken benutzen ja viele Menschen heute schon Smart Home Geräte, die zum Großteil eigentlich ausschließlich nur mit der Cloud funktionieren. Was glauben Sie, warum ist das so attraktiv?
Well, the cloud is purely a fixture of convenience.
Die Cloud ist einfach total bequem. Es gibt diese Idee, dass die Daten nicht lokal abgespeichert werden müssen, dass sich niemand drum kümmern muss. Das macht jemand anders, woanders. Die Leute denken nicht an diesen jemand und diesen Ort, wo die Daten sind. Wenn wir an die Cloud denken, schon dieses Bild ist total bevormundend, wie aus einem Kinderbuch, glauben wir, die gehört allen. Sie ist dort draußen, ätherisch, gehört zu einem anderen Land oder ist eigentlich deterritorialisiert, könnte man sagen.
But in fact, what a cloud service is it's someone else's computer.
In Wirklichkeit ist die Cloud ein Computer, der jemand anders gehört. Wir müssen uns also fragen, wo verbinden wir uns warum hin und was speichern wir da auf fremder Menschen Computer? Die Cloud ist attraktiv, weil sie alles vereinfacht. Aber wir bekommen dadurch nicht zwangsweise den Komfort, den wir uns wünschen. Manchmal hat dieser Komfort einen hohen Preis und dieser Preis wird uns nicht kommuniziert.
Was sind die Kosten, die Sie da gerade angeführt haben?
You might see a representation of your power usage in the different light fixtures.
Vielleicht sehen Sie eine Repräsentation des Stromverbrauchs und die verschiedenen Lichtquellen, die Sie benutzt haben und dass Sie den Toaster angeschaltet haben oder den Ofen ein und wann das passiert ist. Aber es könnten noch viel mehr Daten gesammelt werden. Und diese Daten könnten korreliert werden mit Ihrem Erscheinungsbild und anderen Kontexten, wenn andere Geräte derselben Firma ihre Bewegungen aufzeichnen zum Beispiel. Das könnte für Versicherungsfirmen oder Arbeitgeber auch zukünftige interessant sein, die wissen wollen, wo sie herkommen, wo sie hingehen und die für den Zugang zu diesen Daten viel zahlen würden. Medizinische Daten könnten frei geteilt werden, wenn Firmen geh- und verkauft werden. All das passiert im Hintergrund und wir wissen nichts über diese Änderungen, diese Statusänderungen, könnte man sagen.
Kanzlerin Merkel hat Daten kürzlich als wichtigen Rohstoff des 21. Jahrhunderts bezeichnet und auf dem IT-Gipfel hat sie außerdem unterstrichen, dass der Datenschutz nicht die Oberhand gewinnen dürfe. Was sagen Sie dazu?
Well, to say that data is a resource is instantaneously a generalization and a dangerous simplification.
Zu sagen, dass Daten eine Ressource sind, ist eine Verallgemeinerung und gefährliche Vereinfachung. Das klingt, als ob Daten wie Luft und Wasser wären, also quasi etwas sind, das allen gehört. In Wirklichkeit gehören Daten eben nicht allen. Im Cyberpunk-Manifest wurde es 1993 sehr schön formuliert: Privatsphäre ist die Macht, uns der Welt selektiv mitzuteilen. Wir suchen aus, was wir wann preisgeben, aus unseren ganz eigenen privaten Gründen. Das ist eine wichtige Funktion in unserer Gesellschaft, wie wir sie kennen, selbst in Familien- und Freundesbeziehungen. Es gibt Dinge, die wir nur bestimmten Leuten mitteilen und anderen verschweigen. Wir wählen aus. Aber Daten zu verallgemeinern, darüber zu sprechen, als sei es eine Ressource, die der ganzen Welt gehört, unterminiert genau die Dinge, an denen wir uns erfreuen und seit Jahrhunderten erfreut haben.
Wie sollten Ihrer Meinung nach ganz grundsätzlich Geräte und Dienste aussehen und funktionieren, um diese Balance zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit bzw. Privatsphäre zu gewährleisten?
I don't even think there needs to be a compromise.
Ich glaube gar nicht mal, dass es einen Kompromiss zwischen Komfort und dem Erhalt der Privatsphäre braucht. Wie ich schon sagte, nichts hindert uns daran, alles zu Hause zu halten. Wenn die gesammelten Daten woanders gehostet werden und der Besitzer, der angebliche Besitzer der Smart-Home-Geräte keinen Zugriff auf diese Daten hat, dann ist das kein Eigentum. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir uns diesen Geräten gegenüber verhalten und wie viel Kontrolle wir über sie haben. Und das sollte bis dahin reichen, dass wir den Quellcode einsehen können, wenn wir das wollen. Wenn sich diese Eigentum nicht in unseren eigenen vier Wänden abspielt, lassen wir andere Menschen in unser Zuhause, ob wir wollen oder nicht.
Sagt Julian Oliver. Vielen Dank für das Gespräch. Das haben wir natürlich aufgezeichnet, wie man, glaube ich, auch hören konnte. Wie sieht eigentlich dein Zuhause aus, Christine? Smart, nicht smart oder ist dir jetzt völlig die Lust und das Interesse verloren gegangen nach diesem Gespräch?
Ja, mein Zuhause ist nicht besonders smart, aber ich muss ja voller schlechtem Gewissen sagen, dass ich über diesen Kühlschrank nicht hinwegkomme. Und der ist ja so ein Insider tatsächlich für Medienleute, weil der immer erwähnt wird, wie wir am Anfang auch schon gesagt haben, wenn man beschreiben will, was ein Smart Home kann. Aber ich persönlich wäre gar nicht so uninteressiert daran, dass mir mein Kühlschrank sagt, was gerade fehlt. Also dass es so ein Tool gibt, was so eine automatische Inventur meiner Lebensmittel zu Hause macht, damit ich schon auf dem Weg von der Arbeit nach Hause weiß, was ich Einkauf oder was gerade als nächstes abläuft.
Das ist also, natürlich wieder so dieser Punkt der Bequemlichkeit, den
total,
du in Oliver
total. Und ich kann natürlich sofort weiterdenken und mir nochmal über die Datensammelgeschichten dann Sorgen machen und finde es eigentlich auch nicht richtig gut. Aber wenn man sich schon so eine Zukunft ausspinnt, dann wäre das was mich interessieren würde. Bist du schon total smart?
Nein, nein, nein. Also es gibt halt so ein paar vernetzte Boxen bei uns in der Wohnung, die man so ansteuern kann übers Handy, aber das war es dann auch fast schon. Also dieses Bequemlichkeitsding kann ich total verstehen. Musik zum Beispiel immer und überall hören genau. zu können, das ist schon irgendwie bequem. Und ich muss auch sagen, ich kann diese Kritik an dieser Cloud, alles in die Cloud auszulagern, die hatte ja Julian Oliver geäußert, die kann ich nachvollziehen. Trotzdem glaube ich aber, dass gesammelte Daten vieler Nutzer ganz grundsätzlich auch Erkenntnisse liefern können, die nützlich sein können, auch für die Gesellschaft. Also ich glaube, die Herausforderung, die besteht da eher darin, Daten A zu anonymisieren und auch zu verschlüsseln. Und beides ist ja bisher nicht wirklich der Fall. Und wenn, dann passiert das Ganze nur mangelhaft.
Aber wenn das weiterentwickelt würde, dann müsste ich auch nicht mehr so ein komisches Gefühl haben, wenn ich mir wünsche, dass jemand weiß, was ich wann wie einkaufe. Sehr, sehr gute Idee. Falls Sie noch mehr von Julian Oliver hören möchten, zum Beispiel wie die Cloud unser Verständnis von Besitz und Kontrolle verändert, dann verweisen wir gerne auf unsere Website breitband.deutschlandradiokultur.de. Dort finden Sie das gesamte englische Interview mit Julian Oliver.
Ja, und dort finden Sie auch die Musik zur Sendung Body in a Cage von Chinese School zum Beispiel. Das hören wir hier schon im Hintergrund. Indie Rock aus Ohio. Nach anderthalb Jahren hat die Band diesen Song hier veröffentlicht und den soll man übrigens laut hören. Kindly turn up your speakers. Das steht auf der Webseite der Band.
Thank you.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Vera Linz. Hallo.
Hallo.
In dieser Woche wurde es besiegelt, ARD und ZDF dürfen ab dem kommenden Jahr ein Jugendangebot für Menschen von 14 bis 29 Jahren im Internet anbieten. Was sind die konkreten Eckpunkte?
Ja, los geht's am 1. Oktober und es wird Film- und Textbeiträge geben, das Ganze verknüpft mit Online-Foren. Und diese Beiträge dürfen auch auf externe Plattformen eingestellt werden, wie das ja heute schon die Öffentlich-Rechtlichen machen, auf YouTube oder Instagram. Und der Beschluss, dass das Jugendangebot kommt, war eigentlich nur noch eine Formalie. Allerdings müssen die Länderparlamente noch zustimmen.
Ja, und die große Frage, die sich da stellt, die im Raum steht, lautet ja, tja, wie und soll das gelingen, junge Leute fürs Angebot zu gewinnen? Es gibt ja schon jetzt immer wieder Versuche, die Zielgruppe im Netz zu erreichen mit, muss man sagen, eher mäßigem Erfolg. Wir haben 360, ein junges Nachrichtenformat des WDR. Das soll ja jetzt zum Beispiel auch eingestellt werden.
Ja, ganz genau. Also die Resonanz war einfach aus Sicht des WDR zu gering. Die Macher waren natürlich trotzdem total enttäuscht, dass es nicht weitergeht. Das ist ja ein Nachrichtenformat, das wurde gestartet zu Beginn des Jahres und hier wollte man mit jugendlicher Ansprache, schnellen Schnitten, mit lockerem Ton Klicks erzielen. Das wurde anfangs auch ziemlich belächelt, aber inzwischen gibt es, finde ich, durchaus anspruchsvolle Reportagen, zum Beispiel über junge Erwachsene mit HIV oder über die Flüchtlingsproblematik. Dennoch konnte man eben nur 7.000 Abonnenten gewinnen. Das sei zu wenig, sagt der WDR. Und tatsächlich fragt man sich nun, wie soll es gelingen, ab dem kommenden Jahr eben junge Leute ins Netz zu holen, auf die eigenen Seiten.
Vor allem für die Zielgruppe zwischen 14 und 29 genau. Jahren. Na gut, das ist jetzt also genehmigt, warten wir ab. Beschlossen wurden aber auch neue Jugendschutzregelungen fürs Netz. Das ist insofern erstaunlich, als dass es deswegen vor 5 Jahren noch Proteste gegeben hatte. Auch wir in Breitband haben berichtet, nun hört man gar nichts mehr davon. Heißt es, diese Regelungen wurden überarbeitet und alle sind glücklich?
Na, glücklich nicht unbedingt, aber überarbeitet wurden sie. Sie wurden auch abgemildert, auch infolge mehrerer öffentlicher Online-Konsultationen. Damals war ja geplant, dass alle Website-Betreibende, also auch du und ich und Christian, ihre Inhalte im Netz selber altersklassifizieren müssten, damit die dann von Jugendschutzfiltern im Zweifel ausgelesen werden könnten. Da wurde natürlich jede Menge Rechtsunsicherheit befürchtet. Darauf hat man jetzt verpflichtet. Diese Pflicht gibt es also nicht mehr. Wir müssen das nicht tun. Der Jugendschutz soll aber dennoch über diese Filter gewährleistet werden, die eben zum Beispiel über Keywords Sachen rausfiltern, die Kinder beeinträchtigen könnten. Aber diese Programme sind halt bislang absolut nicht zufriedenstellend. Die sind sehr ungenau und damit ist man also am Ende doch nicht so zufrieden, weil halt das Problem Jugendschutz im Netz noch immer nicht gelöst ist.
Ja, Jugendschutz bleibt also ein Dauerbrenner. Wir kommen da auch, glaube ich, fast thematisch nochmal gleich drauf zu sprechen. Wie auch auf das Thema Urheberrecht, da kommen wir auch jetzt drauf zu sprechen. Denn in der vergangenen Woche wurde hier in Berlin darüber diskutiert, und zwar auf der Konferenz Die Zukunft des Urheberrechts. Wer war da und worum ging es genau?
Also es war sehr hochkarätig besetzt. 2 Tage gingen die mit Heiko Maas, Günther Oettinger und jeder Menge Rechtsexperten aus den Universitäten des Landes. Und eine Frage lautete eben, wie Urheber entschädigt werden können, wenn ihre Inhalte kostenlos oder zu Dumpingpreisen im Netz kursieren. Und der Vorschlag dazu lautet, die automatisierte Nutzung geschützter Werke im Netz kostenpflichtig zu machen. Das heißt also, Plattformen wie Google, Soundcloud oder Amazon sollten dafür bezahlen, dass sie automatisiert Inhalte weiterleiten oder zur Verfügung stellen, mehr Verantwortung also übernehmen. Und Kritiker sagen, naja, okay, wenn die jetzt zahlen müssen, dann müsste man aber auch mehr Nutzerrechte haben gleichzeitig. Die Diskussion, also ihr werdet es euch denken können, geht natürlich wie gewohnt weiter. Mehr zahlen müssen auf jeden Fall jetzt schon mal die großen Handyhersteller. Für jedes Smartphone und jedes Tablet werden künftig Abgaben fällig, so wie es ja jetzt auch schon bei Druckern oder Kopierern der Fall ist. Und noch eine Neuerung wird kommen. In der kommenden Woche will EU-Kommissar Oettinger sein Reformpaket vorstellen. Und das sieht vor, dass man also auch im Ausland Filme angucken kann, die man zu Hause gebucht hat. Also wenn ich zu Hause Netflix gebucht habe in Deutschland, soll ich das in Zukunft auch im Ausland abrufen können.
Okay. Ja,
klingt gut.
Ja, abschließend noch eine Nachricht von Google. Der Suchmaschine wird nämlich vorgeworfen, Schüler auszuspionieren. Bei den ganzen Produkten, die Google auf dem Markt hat, bieten sich mannigfaltige Möglichkeiten. Was ist denn genau passiert?
Ja, die amerikanische Datenschutzstiftung Electronic Frontier Foundation wirft Google vor, über seine Chromebooks in den Schulen und Universitäten würden persönliche Daten der Schüler und Studenten gespeichert werden. Und nicht nur die Daten, die man also in Googles Apps for Education eingibt, sondern eben auch, was sonst noch auf diesen Chromebooks gemacht wird, also Suche im Netz zum Beispiel. Google hat das sofort bestritten und hat gesagt, eine entsprechende Voreinstellung in den Apps, die die Erfassung der Daten ermöglicht, werde nun deaktiviert und die Datenschützer möchten aber nun, dass absolut nichts von dem, was da auf dem Chromebook sozusagen gemacht wird, von den Schülern und Studenten gespeichert wird.
Es wird also auch noch ein Thema sein, was uns sicherlich weiter beschäftigen wird. Vielen Dank, Vera. Alle Links zu den Medien und Meinungen gibt es wie immer auf unserer Webseite breitband.deutschlandradiokultur.de. Brian Keenan hören wir da noch im Hintergrund. Der junge Mann kommt aus New York und ist offensichtlich Radiofan. Der US-amerikanische Singer-Songwriter beschreibt seine Musik nämlich als Radio-Pop-Mischung der 60er und 70er Jahre. Sein aktuelles Album trägt den Namen Fits and Starts. Daraus hörten wir gerade den Song When the Balance is Off.
Breitbandbesprechung.
Am Donnerstag war der internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Aus diesem Anlass hat die NGO Sozialhelden e.V. rund um diesen Tag die Kampagne Map My Day zusammen mit der WHO ins Leben gerufen, die weltweit auf die Zugänglichkeit öffentlicher Orte pocht oder eben auch aufzeigt, wo es diese nicht gibt.
Ja, und genau dafür gibt es die interaktive Karte bzw. auch App Wheel Map. Und die haben die Sozialhelden vor knapp 5 Jahren erfunden, kann man sagen. Damit kann man Infos zur Zugänglichkeit über bestimmte Orte erfahren und auch eintragen, also bei Parks zum Beispiel, in Restaurants und Bahnhöfen. Kurz gesagt, die Anwendung gibt einem wirklich schnelle Antworten auf die Frage, kommt man da mit Rollstuhl oder Kinderwagen hin oder gibt es Barrieren?
Raul Krauthausen ist Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit und einer der Gründer der Sozialhelden und der ist heute bei uns im Studio. Hallo Raul Krauthausen.
Hallo.
Sie sind im Rollstuhl hier ins Deutschlandradio gekommen. Was merken Sie denn über die Zugänglichkeit dieses Ortes in der App Wheelmap an?
Also ich würde sagen, hier gibt es garantiert in dem Gebäude irgendwo auch eine rollstuhlgerechte Toilette. Insofern würde ich das Gebäude als grün einordnen, obwohl man über den Hintereingang rein muss, durch die Katakomben und dem Pförtner Bescheid sagen muss. Aber immerhin bin ich reingekommen.
Gestern habe ich geguckt, da war das Gebäude hier zumindest noch nicht eingetragen.
Da müssen wir das noch nachtragen.
Vor 5 Jahren entstand ja die Idee zu Wheelmap. Ganz grundsätzlich nochmal vielleicht kurz zurückgeschaut. Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee?
Die Idee hatte eigentlich ein Freund von mir, der davon genervt war, dass wir uns immer im selben Café getroffen haben. Aber das war halt das einzige Café, das ich dann eben kannte. Und er nahm sich jedes Mal vor, in seiner Nachbarschaft zu gucken, wo man noch hingehen kann, hat es aber immer vergessen. Und dann kamen wir auf die Frage, okay, vielleicht brauchen wir eine App, die uns daran erinnert. Beziehungsweise wenn wir dran denken, dass wir dann das gleich einspeichern können und der ganzen Welt zur Verfügung stellen. Und so kam dann die Idee zur Wheelmap, dass das so groß wird, hätten wir alle nicht gedacht.
Diese App oder die Karte ist auch die Grundlage für die aktuelle Kampagne Map My Day. Worum geht's da genau?
Also die Idee war natürlich, die Karte jetzt ein bisschen auch internationaler bekannt zu machen. Wir haben deswegen mit der Weltgesundheitsorganisation zusammengearbeitet und die Karte endlich auch mal in mehreren Sprachen zur Verfügung gestellt. Inzwischen in 22 Sprachen, auch auf Klingonisch. Und die Apps eben auch. Und die Kampagne war eben in den 6 UN-Sprachen plus Deutsch auch gemacht worden, sodass wir jetzt Einträge aus Italien, Bangladesch, aber auch Neuseeland haben.
Okay, das heißt also, es gibt nicht nur verschiedene Sprachen, verschiedene Orte wurden mittlerweile auf der Karte vermerkt. Wir haben sogar gehört, gerade Klingonisch, das ist natürlich, das verbindet Leute ja auf verschiedenste Art und Weise. Ist das auch so das Ziel gewesen, nicht nur die Barrieren aufzuzeigen und zu zeigen, wo man barrierefrei hinkommt, sondern auch Menschen miteinander zu verbinden?
Genau, das ist grundsätzlich immer die Idee der Sozialhelden, dass wir glauben, Inklusion entsteht eigentlich erst dadurch, wenn man überhaupt einander begegnet. Und das sollte natürlich an den Orten sein, an denen sich auch Nichtbehinderte aufhalten. Also eben nicht nur in Krankenhäusern, Therapiezentren und Apotheken, sondern vielleicht auch mal im Café, in einem Nachtclub, in der Disco oder im Kino. Und dass Menschen mit Behinderung das genauso machen wollen wie Menschen ohne, ist ja klar. Und die andere Idee ist auch der Sozialhelden, dass wir gesagt haben, ein so bedeutungsschweres Thema, jedenfalls in den Köpfen der Nichtbehinderten, wie Barrierefreiheit, wollten wir einfach mal wieder runterbrechen auf ein handlungsfähiges Maß und da auch wieder ein bisschen Spaß und Leidenschaft reinbringen und deswegen auch auf Klingonisch, einfach weil, hey, es ist möglich, warum nicht auch auf Klingonisch? Wir könnten auch Elbisch machen.
Verändert die Karte denn eigentlich auch noch über dieses Verbindungselement, was in der Welt, also ich meine, sie zeigt eben auf, wo die Zugänglichkeit von Orten nicht gegeben ist. Führt sie dann am Ende auch zu Verbesserungen?
Eine sehr gute Frage. Also natürlich machen wir momentan einfach nur eine Blaupause der Welt im Internet. Ne? Also wir haben jetzt noch keinen einzigen Ort wahrscheinlich dadurch rollstuhlgerechter gemacht. Aber was wir machen ist, dass wir ein Thema in die Öffentlichkeit bringen und inzwischen auch an Lösungen arbeiten. Also wenn jetzt Cafés oder Bäckereien feststellen, ja stimmt, ich habe eine Stufe am Eingang, da müsste man mal was machen. Da könnten Sie jetzt auch unter wheelramp.de sich die Rampe zur Karte kaufen, um das Problem für sich zumindest annähernd zu lösen.
Welchen Stellenwert spielt denn Technologie und auch vielleicht das Internet auf einer ganz grundsätzlichen Ebene? Das klingt jetzt so ein bisschen so, okay, wir müssen einfach nur mehr im Internet machen und uns vernetzen, dann wird die Welt automatisch besser. Das ist irgendwie so dieses Heilsversprechen auch des Silicon Valley. Wie stark lässt sich das tatsächlich ummünzen, dieser mögliche Erfolg der Vernetzung?
Also ich glaube, das Internet alleine wird nicht die Welt retten. Man braucht auch immer Öffentlichkeit und dann am Ende Gesetzgeber, die die Regeln so streng machen, dass ein Bäcker einfach rollstuhlgerecht werden muss, einfach weil es so sein muss, aus Prinzip. Das Internet kann aber eben diese Öffentlichkeit erzeugen und ich glaube, mit der Wheelmap haben wir einen Teil der Öffentlichkeit wieder mobilisieren können, sind aber immer auch fest davon überzeugt, dass es Projekte wie die Wheelmap nicht geben muss und dann sich alle zurücklehnen, sondern dass wir mit dem Thema eigentlich immer wieder in die Wunde pieksen wollen, auch mit dem Projekt und natürlich auch nicht zufrieden sind. Also es geht nicht darum, hey Leute, füllt die Wheelmap und die Welt ist eine bessere, sondern einfach, es geht darum, dass immerhin über ein Drittel der Orte auf der Karte als nicht rollstuhlgerecht markiert wurden. Und wir wollen eigentlich daran arbeiten, dass man die Wheelmap am Ende nicht mehr braucht und nicht, dass sie noch größer wird.
Wir haben ja am Anfang heute in der Sendung in Breitband über das Smart Home gesprochen. Wie sehr helfen da Entwicklungen oder ist es eine Option für ein unkomplizierteres Leben auch mit Behinderung?
Also wenn es jetzt um die eigenen vier Wände geht, sicherlich. Ne? Also Lichtsteuerung, automatisch Bewegungsmelder, den Kühlschrank, an den kann ich mich auch erinnern, der wird mir auch immer versprochen. Ich glaube, die Lösung zum Kühlschrank wäre eigentlich eine intelligente Einkaufsliste.
Stimmt.
Die Leute denken das einfach völlig falsch, weil die Einkaufsliste ist das, was wir sowieso immer füllen und die könnte ja lernen, wie schnell verbrauche ich Milch. Also wie lange dauert der Abstand zwischen zweimal Milch eintragen. Und daraus könnte sich eine Menge ergeben.
Das ist lustig, genau darüber haben wir nämlich vorhin auch geredet, dass das wahrscheinlich auch irgendwann oder jetzt schon über Bringdienste etc. genau auch so angelegt ist, solche Gedanken, dass es über den Einkauf natürlich läuft. Wir haben noch eine Schlussfrage an Sie und zwar, Sie haben getwittert, dass Sie träumten, dass Stephen Hawking auch die Kampagne Map My Day unterstützt. Hat denn Stephen Hawking auf diesen Tweet jemals geantwortet?
Leider nicht, aber es hat unglaublich viele Retweets ergeben. Wir glauben, dass das daran lag, dass Stephen Hawking einfach nicht auf Twitter ist.
So.
Das kann natürlich auch sein. Okay. Bis das seine Filterblase erreicht, wird noch ein bisschen dauern vielleicht. Aber vielleicht kommt irgendwann ein Fax zu ihm.
Vielleicht. Genau. Oder Facebook, man weiß es nicht.
Dankeschön an Raul Krauthausen von den Sozialhelden über Wheelmap und auch die Kampagne Map My Day. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke.
Und wir hören noch ein Stück Musik und zwar von der Band Emerald Park aus Schweden hier im Remix von Hate the Boyfriend. Thank you. Als im Sommer das neue Album der schwedischen Band Emerald Park im Netz erschien, haben wir es hier natürlich auch bei Breitband vorgestellt. Und der Indie-Elektropop der Schweden wurde nun nochmal eine Prise elektronischer, wie man auch hören kann. Der Grund sind Remixe. Wir hörten gerade Go, Go, Go von Emerald Park und zwar im Hate the Boyfriend Remix.
Mein Teil der Anmoderation zum folgenden Beitrag heißt oh Gott.
Das klingt ja schrecklich. Ja. Ich glaube, ich weiß auch warum, denn Christine findet es überhaupt nicht angenehm, Fotos von Biohackern zu betrachten, die gerade dabei sind, sich zum Beispiel LED-Chips unter die Haut schieben zu lassen oder auch kleine Magneten in der Fingerkuppe sich implantieren zu lassen. Ich kann verstehen, dass dich das leicht abschreckt.
Ja, und bei der Recherche zum folgenden Beitrag ist es leider geschehen, dass ich auf einer Seite landete, die die einzelnen Operationsschritte Schritt für Schritt zeigt, wie das denn eigentlich geht. Aber wir sprechen jetzt drüber, beziehungsweise hören davon, glücklicherweise ohne Fotos, nur in Worten.
Entschuldigung.
Aber neben meiner kleinen Aversion gegen solcherlei OPs ist die Grundlage für Implant-Partys, wie sie zum Beispiel Anfang November bei der Cyborg-Messe in Düsseldorf stattfand, ziemlich aufregend.
Ja, und wir haben uns natürlich gefragt, warum machen Leute das und was passiert und wie verschieben sich bei solchen Experimenten auch ganz grundsätzlich die Grenzen zwischen Mensch und Maschine, also hin zum Cyborg. Dennis Kastrup hat sich Menschen mit Magneten bei einer Implant-Party angeschaut.
Es fühlt sich an wie Druck von einigen Seiten, aber von dem Rumpulen selber merkt man gar nichts. Das heißt, es sieht wirklich schrecklich aus, aber teilweise habe ich auch weggeguckt, weil einerseits realisiere ich, das ist mein Finger. Andererseits spüre ich davon gar nichts, außer dass mein Finger ein bisschen gedrückt wird von oben, unten, links, rechts.
Während ein Besucher noch verarbeiten muss, ab jetzt mit einem kleinen Magneten unter der Fingerkuppe zu leben, bereitet sich der Piercer schon auf den nächsten vor. Die Gummihandschuhe sind übergestreift und die Atemmaske ist über den Mund gezogen. Die sogenannte Implant Party ist im vollen Gange. Sean Sauber trägt auch so einen Magneten.
Mit einem Fingermagneten kann ich magnetische Wellen spüren, die überall um uns herum sind. Die meisten Menschen ohne dieses Implantat wissen gar nichts davon. Ich kann sie aber intuitiv fühlen. Mein Gehirn sagt mir, dass da irgendwas passiert und viel Kraft um mich herum ist. Es warnt mich dann und sagt, geh da lieber nicht näher, es ist viel zu stark, pass auf.
Das klingt bisher mehr nach einer Spielerei als ein sinnvolles Hilfsmittel. Hannes Sjöblad ist Gründer der schwedischen Biohacker Association Bionifiken. Beim Biohacking geht es darum, die Funktionen des eigenen Körpers mit Unterstützung von Computertechnologie oder Gentechnik zu verbessern. Besonders gefragt sind zurzeit sogenannte RFID-Chips. Sie werden zwischen Daumen und Zeigefinger implantiert und identifizieren den Träger mit einer eindeutig zugeordneten Nummer.
Ich glaube nicht, dass Chip-Implantate immer noch Spielerei sind. Man kann damit viele relevante Sachen machen, wie zum Beispiel die Schlüssel ersetzen. Schlüssel verlieren gehört dann der Vergangenheit an. Und wenn man damit bezahlen und an Automaten etwas kaufen kann, dann ist das für viele Leute sehr sinnvoll. Es ist nicht einfach nur Spaß, sondern sehr nützlich. Das gilt auch für Gesundheitsfragen im Körper.
24 Stunden Datenaufzeichnungen sind hierbei das Ideal. Hat der Körper beispielsweise zu hohen Blutdruck, sendet ein Chip Warnungen. Diabetiker könnten auf das tägliche Blutzuckermessen verzichten. Schon jetzt erledigen Smartphones ähnliche Arbeiten. Der Schwede Jovan Österlund implantiert Datenchips und trägt selber zwei unter der Haut. Bedenken, dass wir als Menschen zu sehr in die Natur eingreifen, hat er nicht.
In 5 oder 10 Jahren werden wir auf jeden Fall über die Ethik diskutieren. Aber wie kann etwas schlecht sein, das nur versucht, etwas zu verbessern? Es ist doch ethisch unkorrekt, es nicht verbessern zu wollen. Wenn man den Körper aufwerten kann, dann muss man das selbstverständlich machen.
In der Cyborg-Szene wird intensiv darüber diskutiert, wie weit die Menschen gehen dürfen. Genauso wie über die Frage, wann ist ein Mensch ein Cyborg? Zählt eine Brille schon dazu, weil sie den Körper verbessert? Oder etwa ein Herzschrittmacher? Einig war man sich in dem Punkt Sicherheit. Daten für die eigene Gesundheit sammeln, ja. Daten an Fremde abgeben, nein. Auch Tim Cannon stimmte dem zu. Der Amerikaner ist so etwas wie der Superstar der Cyborg-Szene, weil er als erster mit eigens kreierten Implantaten experimentiert.
Die Menschen sind eine schwache und zerbrechliche Spezies, die sich viel zu sehr dafür lobt, großartig zu sein. All das, was wir anpacken, zerstören wir und sagen dann, das ist Technik und Fortschritt. Ich würde aber sagen, dass die ganze Menschheit schwach ist. Wir sind eine zerbrechliche Spezies und es ist an der Zeit, dass wir das anerkennen. Denn in dem Moment, in dem man das das anerkennt, kann man anfangen, das zu reparieren.
Der Mensch müsse demnach zwangsläufig als Cyborg für das Überleben oder sogar das ewige Leben kämpfen. Vergangenen Samstag ließ er sich erst einmal ein neues Implantat in den Unterarm setzen. Ein Piercer schob einen ungefähr 2 Euro großen Chip unter die Haut. Hält er nun einen Magneten dran, fängt der Chip an, rot zu blinken.
Ich weiß nicht, ob ich die Welt verändern werde. Ich hoffe aber, dass ich die Vorstellung der Menschheit von sich selber verändern kann. Es wäre schon sehr arrogant zu sagen, dass ich die Welt verändere. So will ich das nicht sehen, aber ich würde sehr gerne behaupten können, dass ich irgendwie ein Teil davon bin. Ich bin ein Teil der eigenen Wahrnehmung der Menschen.
Mit seinen publikumswirksamen Implantierungen will Cannon die Öffentlichkeit für die Cyborgs sensibilisieren. Um die Zukunft zu gestalten, müsse den Menschen die Angst genommen werden. Und die Unterstützer werden immer mehr. Sie sehen sich als Pioniere. Ihr fester Glauben ist, irgendwann werden wir alle Cyborgs sein. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Spätfolgen dieser Operationen sind bis heute aber nicht erforscht. Für Hannes Schürblatt ist das aber kein Problem.
Pioniere müssen Risiken eingehen, dann kommen sie mit ein paar Einblicken zurück, manche gut, manche weniger nützlich. Diese müssen sie aber einem größeren Publikum zeigen.
Und genau das taten sie auf der ersten weltweiten Cyborg-Messe. Dass man als Pionier aber auch scheitern kann, musste Sean Sarver am eigenen Leibe erfahren. Auch er hatte sich den blinkenden Chip implantieren lassen. Kurze Zeit später war die Wunde genäht, der Eingriff war abgeschlossen. Nur der Chip unter der Haut versagte und blinkte nicht mehr.
Es muss immer Pioniere geben. Marie Curie ist an ihrer eigenen Erfindung gestorben, von daher weiß man's.
Tja. Das weiß man, ja, oder finde ich auch. Dennis Kastrup war das über Live-Implantate auf der Cyborg-Messe in Düsseldorf. Und nachdem ich mich vor diesem Beitrag schon als totale Memme geoutet habe, kannst du jetzt hier den Macker markieren, Christian?
Ganz sicherlich
nicht. Würdest du dir irgendwelche Magneten oder LED-Chips unter der Haut?
Nein, ich kann gar nicht oft genug Nein sagen. Also was ich mir vorstellen könnte, wären Pflaster und Tattoos. Also es gibt ja mittlerweile auch so wieder ablösbare Tattoos, die so einen ähnlichen Zweck erfüllen, die dann halt den Puls messen oder die Leitfähigkeit der Haut messen. Sowas könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, auch im medizinischen Bereich wäre das sinnvoll. Aber mir was unter die Haut zu implantieren, wo nicht mal irgendwelche langfristigen Studien gemacht sind, also auf gar keinen Fall. Also ich kann die Neugier verstehen, aber die hört dann doch bei der Integrität meines Körpers auf.
Selbst bei Pflastern würde ich sagen, nur ein Kinderpflaster mit so einem lustigen Comic-Held drauf. Das war Breitband für heute mit Christian Grasse und Christine Watti. Nach uns folgen die Nachrichten und dann das Theatermagazin Rang 1. Vor alledem aber nochmal Musik.
Genau, wir kommen nochmal zurück auf die gute alte Musikkassette zum Ende hier bei Breitband. Das slowenische Label Z-Tapes setzt dem Kultmedium immer wieder ja mal neue kleine Denkmäler und zwar in Form von streng limitierten Magnetbandveröffentlichungen, also auf Musikkassette. Gerade mal 50 Kopien gibt es von dem aktuellen Album der kanadischen Band Ashland. Und damit sagen wir, schönes Wochenende, machen Sie es gut.
Tschüss.